Leute, was geht ab? Ich podcast time, aber nicht zu knapp. Der Flo und die Jule sind am Start. Die Pflegeflüsterer sind mega smart. Wir reden über Pflege und Themen aus dem Leben. Menschen zu erreichen, informieren, unterhalten, das ist unser Bestreben. Drum schaltet ein auf sämtliche Kanäle. Ob RTL plus Spotify oder Deezer, ihr könnt es selber wählen. Lasst ein Like bei Facebook und Insta da. So klappt's dann mit dem Podcast da. Leute, hört euch den coolen Podcast an. Denn Pflege geht uns alle an.
Ja, und da sind wir wieder. Live on stage. Jule kriegt sich schon wieder nicht ein. Aber das ist ja immer so, das seid ihr ja alle gewohnt. Aber heute haben wir wieder mal einen richtig guten Special-Gast. Aber das übernimmt Jule diesen Part.
Welchen genau? Ach so, ich soll jetzt reden. Gut, reden kann ich. Also, ja, ihr Lieben, wir haben heute einen Gast bei uns, den ihr eigentlich auch schon kennen müsstet, wenn ihr unsere Folgen gehört habt bisher, die wir so hatten. Denn er war schon mal bei uns und wir freuen uns riesig, dass er wieder da ist. Hallo Philipp.
Ja, hallo.
Ja, ich übergebe mal das Wort. Stell dich doch nochmal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen.
Für die, die mich noch nicht kennen. Okay, ja. Ja, Philipp Thierry. Ich arbeite für ein Homecare-Unternehmen hier in der Region, habe Erfahrungen in dem Bereich Homecare seit jetzt knapp 20 Jahren. Und beim letzten Mal ist es, glaube ich, knapp ein halbes Jahr her, ungefähr, als ich hier war.
Ja, ein halbes Jahr. Ungefähr. Ja, kommt hin. Mhm. Wenn nicht sogar fast ein ganzes Jahr. Ich glaube, du warst ganz am Anfang sogar schon bei uns.
Ja, das kann auch sein.
Ja, ich glaube, du warst so die 20. Folge, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay. Ja, da haben wir ja über den Bereich Wundversorgung gesprochen. Heute wollen wir ja so ein bisschen über den Bereich Ernährung sprechen.
Mampfen.
Ja, richtig.
Ja, ohne Mampf kein Kampf, ne?
Ja, ganz genau. Ja, ich bin bereit.
Ja, Philipp ist bereit und Jule ist auch bereit, weil das ist Jules Steckenpferd, wie ich das schon immer gehört habe, weil Jule nämlich immer gesagt hat, wir haben jetzt nämlich auch einen Patienten bei uns mit parenteraler Ernährung und da hat sie sich sowas von drauf gefreut. Also ist das Jules Steckenpferd Ernährung. Da halte ich mich mal diesmal wirklich mal dezent zurück. Da lasse ich wirklich Jule mal.
Nee.
Doch, richtig was raushauen.
Nee. Das ist gemein. Aber, ja, du hast es ja schon gesagt, wir haben auch jemanden bei uns mit parenteraler Ernährung, aber es gibt ja auch die enterale Ernährung. Und für die, die da den Unterschied nicht kennen, erklär mal, wo ist denn der Unterschied,
Philipp? Naja, also die enterale Ernährung betrifft alles, was den Magen-Darm-Trakt beinhaltet. Ne? Also auch die orale Ernährung, also auch selbst wenn jetzt Bewohner eine Trinknahrung kriegen oder auch ein Pulver, was zugesetzt wird, da sprechen wir von enteraler Ernährung. Also alles, ne, den Magen-Darm-Trakt mit einbeziehend. Parenteraler Ernährung ist genau entgegengesetzt, sondern umgehend des Magen-Darm-Traktes, sondern es ist ja die Ernährung eben in die Blutbahn hinein. Und da ist der große Unterschied und gibt dann eben auch große Unterschiede in der Versorgung für euch in der Pflege.
Ja, das hast du prima erklärt. Jetzt müsste eigentlich jeder genau wissen, was da gemeint ist. Aber bevor es überhaupt so weit kommt, dass jemand quasi Zusatznahrung benötigt oder auch sogar parenteral ernährt werden muss, auf was ist es denn wichtig, gerade bei alten Menschen zu achten bei der Ernährung?
Na, also das Ding ist ja, das ist wirklich, also es ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ihr in der stationären Pflege müsst ja nach gewissen Expertenstandards handeln, arbeiten, wo ihr drauf achten müsst. Also ihr stellt einen Bedarfsplan, ihr berechnet vielleicht auch die Kilokalorien, ihr berechnet den Flüssigkeitshaushalt. Und da muss man eben natürlich das genau beobachten einfach, ne? Also was nimmt ein Bewohner zu sich? Gibt es gewisse Krankheitsbilder, die entscheidend sind für den Bereich Ernährung? Jetzt wieder zurück, hat er vielleicht eine Wunde? Müssen wir da eben das mit einbeziehen? Also ganzheitlich diesen Patienten einfach betrachten und gar nicht mehr so groß drauf schauen, was sagt der BMI. Ja, also das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist wirklich einmal für uns in der Pflege, wie ist der Gewichtsverlauf? Ist der Gewichtsverlauf konstant? Dann machen wir ja erstmal alles richtig, was den Bereich Ernährung angeht. Also er nimmt nicht ab, was ja für euch ganz wichtig ist, ne? Bewohner nimmt nicht ab, sondern Gewicht ist konstant. Dann passt es ja erstmal so, was er zu sich nimmt. Auf den ersten Blick. Aber ist es denn wirklich eine ausgewogene Ernährung? Also nimmt er alle Nährstoffe, die man täglich braucht, nimmt er die zu sich? Und das ist ja größtenteils eben nicht der Fall. Also ja, ihr macht super Essen hier für die Bewohner und das ist wahrscheinlich auch ausgewogen. Aber isst er das denn auch wirklich immer alles? Ja? Und da muss man dann eben so ein bisschen gucken, ja, passt das, müssen wir vielleicht irgendwas zusetzen. Das soll nicht bei allen immer so sein, aber eben individuell sollte man dann schon drauf schauen, dass man da eben eventuell irgendwas zuführt.
Wie ist das denn, die Gegebenheiten, wenn du einen Bewohner hast, der im Gewichtsverlauf deutlich anzeigt, dass er Gewicht abnimmt, obwohl er halt eigentlich ausreichend Essen tut quasi? Das heißt, die Mahlzeiten, die man ihm anbietet, die isst er auch auf. Ab wann kann man da anfangen mit Zusatznahrung? Das muss ja auch genehmigt werden vom Hausarzt, ne?
Genau. Also man sollte dann schon, also so kenne ich es eben, wenn wir extern hinzugezogen werden, dass man eine Ernährungsvisite macht, dass man sich das wirklich über einen gewissen Zeitraum auch einfach mal anschaut. Was nimmt er zu sich? Gibt es Abneigungen? Dass man da einfach im Team auch spricht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in der Einrichtung ist. Manche Einrichtungen machen Ernährungszirkel. Das macht, okay, wir setzen uns einmal im Monat mal zusammen und besprechen das mit der Küche, mit der Pflege, mit der Betreuungskraft, vielleicht noch mit dem Externen, dass man sich an einen Tisch setzt für eine halbe Stunde und mal so kritische Bewohner mal durchspricht. Ne? Dann gibt es auch gewisse Formulare, die man ausfüllen kann, also wie so eine Art Fragebogen zu einem Patienten.
Dieser Nutri-Score.
Zum Beispiel, genau, den kann man benutzen. Ne? Mhm. Und mit dem, wenn dann irgendwelche Auffälligkeiten sind, mit dem kann man dann auch eben mal ins Gespräch mit dem Hausarzt gehen und zu sagen, Mensch, lieber Herr Doktor, bei dem und dem Bewohner ist es uns jetzt aufgefallen, der Gewichtsverlauf geht bergab, wir haben das und das alles probiert, den Zahnstatus uns angeguckt, das ist ja auch mal wichtig, ne? Wenn jemand nicht isst, hat es vielleicht mit den Zähnen zu tun, gibt es andere Probleme. Und das ist alles eben nicht der Fall, sondern können wir jetzt nicht einfach mal, ich sag mal, eine Trinknahrung oder ein Zusatzpulver, was es auch auf Rezept gibt, mal ausprobieren. Und dann, dass man das auch sagt, okay, wir machen das mal für einen Monat und gucken dann bei den nächsten Gewichtskontrollen, hat das jetzt eventuell schon was gebracht? Ja. Also die Möglichkeit besteht. Weil vorsichtig muss man immer nur sein bei diesen Produkten, die es auf dem Markt gibt. Die Produkte müssen voll bilanziert sein. Also es bedeutet, es müssen alle Nährstoffe und Vitamine und drumherum alles in diesem Produkt enthalten sein. Dann geht es auch zulasten der Krankenkasse. Dann kann der Doktor das ausstellen auf ein rosa Rezept.
Okay. Aber, Florian, komm. Du kannst doch hier nicht nur sitzen mit deinen Kopfhörern. Wozu hast du die denn überhaupt auf? So, hast du kalte Ohren?
Ja.
Nun rede.
Naja, draußen schneit es auch, ne?
Ja, draußen schneit es ja auch, ne?
Du sitzt da mit den Kopfhörern und sagst nichts.
Ich lausche euren Stimmen.
Na tolle Wurst.
Ja.
Ja, also nochmal, einwerfen nochmal. Wir haben ja eben gesagt, also auch Zahnstatus und drumherum. Also, man muss sich das wirklich genau angucken. Also vielleicht auch, sind auch Schluckstörungen ein Thema. Ne? Also im Bereich Ernährung. Also Schluckstörungen wird immer mehr und es wird häufig gar nicht so wahrgenommen, der Bereich Schluckstörung, warum jemand eventuell am Gewicht abnimmt, sondern weil er vielleicht Angst hat zu schlucken. Ne? Wenn sich jemand mal wirklich massiv verschluckt hat, also ich weiß nicht, ob es euch mal so ging, dass man sich wirklich verschluckt hat und dachte, okay, ich kriege gar keine Luft mehr. Mhm. Und so fühlen sich dann aber manchmal auch Bewohner, die dann etwas ja eben in die falsche Röhre bekommen, sich verschlucken und dann Angst haben, dass es wieder so kommt, dass man sich wieder verschluckt und dadurch das Essen einfach ablehnen. Ja, das kann auch so ein Punkt sein, okay, wir müssen da vielleicht ansetzen und auch dann da vielleicht mit anderen Berufsgruppen auch nochmal zusammenarbeiten, sei es vielleicht mit einem Logopäden, ne, der da mal drauf guckt.
Aber wo du gerade ansprichst, verschlucken. Ich finde es immer, ja, also ich man kennt es ja letztendlich, Sicken Up ist ja zum Beispiel so ein Andickungszeug, ne? Genau, so damit man es so ein bisschen andicken kann. Ein
Andickungspulver, genau.
Aber warum gibt es sowas nicht auf Kassenrezept?
Jo.
Das ist ja wirklich echt eigentlich das Nonplusultra, wenn, was du ja benutzt bei jemandem, der Schluckstörungen hat, um halt das Essen einfach angenehm ja anreichen, darreichen zu können und ist ja dem Bewohner einfacher zu machen. Und ich finde es halt immer richtig fies oder auch wenn ich überlege, ich glaube, da kostet so eine Tülle, so ein Tube kostet da glaube ich 30 Euro oder so.
Ja, nee, so viel nicht. Also gibt es unterschiedliche Gebinde. Ich sag mal, dieses 0815 Gebinde, was es immer gibt. Sicken Up, Sicken Easy, Nutilis, wie sie alle heißen auf dem Markt. Wird wahrscheinlich so um die 15 Euro liegen. So im Dreh. Ne? Gibt es teilweise auch günstiger. Gibt Unterschiede in den einzelnen Andickungspulvern, gibt es auch noch, wo man so ein bisschen drauf achten muss. Aber dein Punkt, was du sagst, warum geht es nicht auf Rezept, verstehe ich total. Weil wir haben häufig auch Patienten, Zustand nach Apoplex, schwerste Schluckstörungen, wo es von der Kasse nicht übernommen wird. Selbst mit Nachfrage bei der Kasse und Attest vom Arzt und drumherum, keine Chance, werden nicht übernommen die
Kosten. Aber das sind so Sachen, so Bürokratismus, das muss man echt nicht verstehen, weil so eine schwerwiegende Dysphagie, wenn das wirklich diagnostiziert ist, auch vom Arzt, bei Zustand nach Apoplex zum Beispiel, und da ist doch dieses Kackrezept auszustellen mit diesem Andickungspulver auf jeden Fall 10-mal billiger, als wenn er eine Aspirationspneumonie hat und wieder im Krankenhaus landet und dort wirklich intensiv behandelt werden muss.
Richtig.
Also nur mal so, für die bei der Krankenkasse sind, macht ja. euch mal Gedanken.
Ja. Genau diese Diskussion hatte ich auch schon vor 10, 15 Jahren. Genau das gleiche Thema und genau das habe ich auch so angebracht. Ne? Aussage der Kasse war, nee, das ist das eben so. Dann übernehmen wir eben die Kosten für den Krankenhausaufenthalt.
Aber da gibt es ja auch keine Mittel und Wege. Ne? Beim Verbandsmaterial ist es ja zum Beispiel so, da kannst du ja manche Sachen nebenbei mit aufs Rezept draufschreiben, wenn der Wundverband an sich da draufsteht. Ne? War doch, glaube ich, so zum Beispiel Wundspüllösung.
Ja, Wundspüllösung kriegst du auch nicht durch.
Kriegst du nicht durch, aber du kriegst zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Leukosilk brauchst und das müsstest du es kaufen, aber du kannst es, wenn es beim Wundverband mit draufsteht und auf dem Rezept mit draufsteht, kriegst du es, glaube ich, über die Kasse.
Ja, also ich würde dann zum Beispiel in so einem Fall, ich würde dann gleich da auf das Leukosilk gehen. Es gibt ja andere Produkte, keine Ahnung, du könntest ja zum Beispiel auch so ein Fixomul nehmen, mit der gleichen Breite, das ist kein Problem, das kriegst du aufs Rezept mit drauf und dann wird es von der Kasse übernommen.
Ja.
Muss man so ein bisschen kreativ sein, dann geht das im Rahmen der Ernährung.
Keine Chance.
Keine Chance.
Also und das finde ich ja auch immer so schade, ne? Also man hat ja letztendlich diese Hilfsmittel und man könnte ja auch teilweise Sachen umgehen wie PEG oder parenterale Ernährung, wenn der Mensch ja letztendlich noch selber schlucken kann halt nur nicht ja flüssige Nahrung halt extrem gut schlucken und man könnte es halt einfach umgehen, aber man kann es nicht. Ist ja genauso gut wie mit der subkutanen Infusion. Ne, also um die Flüssigkeit ja irgendwie wieder aufzustocken, was bleibt dir anderes übrig? Du machst eine Infusion. So, und da gibt es ja mittlerweile auch schon Nadeln, die dann länger liegen bleiben können, aber angenehm für den Bewohner oder Patienten ist es ja trotzdem nicht, wenn er die Flüssigkeit dann über diese subkutane Infusion bekommt. Wäre ja angenehmer, wenn er dann wenigstens noch es oral kriegt und dabei noch was schmecken kann und die Sinne noch mal anreizen könnte, weil das geht ja alles flöten.
Genau, das ist auch der Hauptansatzpunkt. Also wenn es irgendwie immer noch geht, alles oral probieren. Ja, also man geht ja auch weg eigentlich von der Anlage der PEGs.
Ja.
Also werdet ihr in euren Einrichtungen auch sehen. Wenn man mal zurückblickt, vor 10, 15 Jahren war der Durchschnitt in einer Einrichtung, also mindestens so, keine Ahnung, 5 PEGs hatte man immer.
Ja.
Das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Jetzt muss man ja manchmal schon froh sein, wenn eine oder zwei PEGs in der Einrichtung liegen.
Aber viele als wollen das extern. Ja nicht.
Das ist ja ne? Das Ausschlaggebende.
Ja.
Ne? Dass jetzt ja, die meisten Patienten das in ihren Verfügungen drinstehen haben, ich möchte das nicht mehr, und dann wird das eben auch beachtet. Das war früher nicht so der Fall. Ja, und muss dann wirklich die Oma mit 85 dann eben noch die PEG dann wirklich kriegen, und dann liegen die manchmal wirklich, ja, 5 Jahre dann noch in ihrem Bettchen und werden dann eben ernährt.
Wobei, was ich da auch immer ganz fies finde, ist, man hat eine Patientenverfügung, derjenige möchte es nicht, keine PEG, egal was. Und letztendlich sind es dann die Angehörigen, die dann zum Doktor sagen, ah nee, machen Sie mal eine PEG. Mhm. Ne? Also ich finde es immer ganz schrecklich. Derjenige hat seinen letzten Willen da aufgeschrieben und ist sich der Sache ja bewusst gewesen, was er ja damals aufgeschrieben hat. Und dann da gegenzureden und dann zu sagen, von wegen machen Sie es doch,
ja.
Tut mir immer leid.
Auf jeden Fall. Es gibt gewisse Krankheitsbilder, Diagnosen, wo ich das auch wirklich in Ordnung finde, dass dann auch nochmal eine PEG gelegt wird. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Also selbst wenn die PEG liegt, vielleicht auch eher darüber Flüssigkeit kriegt und mal eine Sondenkost noch zusätzlich, aber er kann trotzdem immer noch oral was zu sich nehmen, unter Beobachtung mit dem Logopäden zusammen, mit dem Hausarzt zusammen, euch Pflegekräfte mit dabei, dann geht das ja trotzdem. Und es schließt sich auch das eine mit dem anderen nicht aus. Also es gibt Patienten, die haben eine PEG liegen und die kriegen vielleicht aber auch noch Trinknahrung, auch auf Rezept, das geht auch, und essen aber auch noch ihre angebotenen Speisen.
Ja.
Also das ist auch alles möglich. Weil häufig hört man dann, naja, der hat ja eine PEG, dann kann ich jetzt ja keine Trinknahrung mehr verordnen. Das ist auch falsch. Also das geht trotzdem.
Ja, in den meisten Fällen ist es ja so, ne? Derjenige hat eine PEG und dann wird alles andere vernachlässigt. Dann wird ja meist auch die Mundpflege vernachlässigt. Ne? Genau. Da sind wir dann halt wieder beim Expertenstandard Mundgesundheit, der ja neu auf den Markt gekommen ist, weil letztendlich da funktioniert es ja dann. Also da wird dann gar nichts mehr gemacht. Dann kommt ja noch hinzu, die Sinne werden alle vernachlässigt.
Genau.
Ja, es wird halt einfach so viel, dann einfach, weil die Pflegekraft ja dann denkt, ah ja, er hat eine PEG, dann muss ich ja gar nichts mehr im Mund machen. Was eigentlich ja total TÜNEF ist.
Ja.
Ja, und außerdem, was ich immer ganz erschreckend finde, gerade bei PEG-Versorgung, da wird so selten dann mal das Kopfteil hochgemacht. Da kriege ich auch immer einen Kackreiz.
Ja.
Also die liegen da flach im Bett und dann gib ihm, ne?
Katastrophe. Also das liest man ja eigentlich in jedem Standard, ne? Also das Kopfteil muss erhöht werden. Ja, das sind eigentlich die Basics, die man in der Ausbildung lernt.
Wir können ja mal zu den Basics kommen. Basics, Bewohner zieht ein mit PEG. So, das heißt, ich als Pflegekraft bin dann auf Station. Ich rufe dann Hilfe, ich brauche eine Pumpe, ich brauche Ernährung, ich brauche Wasser, ich habe keine Ahnung. Mhm. Wie ist der Ablauf?
Ja, kommt immer darauf an, von wo kommt der Bewohner?
Sagen wir mal, er kommt aus dem Krankenhaus.
Okay, er kommt aus dem Krankenhaus, PEG wurde frisch angelegt,
genau.
Und er kommt damit nach Hause. Da muss man natürlich erstmal gucken, wann wurde diese PEG gelegt? Wurde sie ambulant gelegt? Also ist der Bewohner, keine Ahnung, gestern da ins Krankenhaus, vorgestern ins Krankenhaus und 2-3 Tage später zieht er zu euch. Dann sollte man erstmal natürlich einen Aufbauplan machen, nicht gleich starten, komplett mit der Nahrung. Ne? Es ist eine Umstellung für den gesamten Organismus, jemanden dann gleich komplett mit Sondenkost zu ernähren, das funktioniert in den wenigsten Fällen.
Sag es ruhig, voll zu pumpen.
Ja. Also wirklich langsam starten. Also warum kriegt denn jemand eine Magensonde? Weil er sich nicht mehr dementsprechend ernährt hat. Und das ist ja ein gewisser Zeitraum, der im Vorfeld gewesen ist. Also das wird meistens nicht 2-3 Wochen gewesen sein, sondern es ist dann über Monate, dass sich jemand dann nicht mehr dementsprechend ernährt hat. Und dementsprechend verändert sich ja dann auch das Magenvolumen einfach. Ne? Und wenn dann jemand auf einmal die volle Breitseite, sage ich jetzt mal, dann an Sondenkost kriegt, ja, dann kann das nicht funktionieren. Also das muss man wirklich dann langsam steigern, dass sich dann eben der gesamte Organismus daran wieder gewöhnt. So, wie läuft das ab? Der Patient wird ja im Vorfeld keinen Versorger gehabt haben in dem Bereich. Ja klar, dann rufe ich eben
Ja. Philipp
an. Ich rufe einfach. Ja. Also ich habe die Möglichkeit, immer Philipp anzurufen.
Ja, das stimmt.
Ihr habt leider nicht die Möglichkeit. Du stellst aber auch grobe Fragen heute. Aber ihr könnt ja mich dann anrufen, ich rufe für euch dann Philipp an.
Das können wir gerne so machen. Das ist kein Problem.
Wunderbar.
Nein, also man sollte dann eben gucken, dass man extern einen Homecare-Anbieter, gibt es ja diverse auf dem Markt, den dann darüber informiert. Bewohner ist schon in der Einrichtung oder aber auch natürlich, wenn ihr wisst, der Bewohner ist im Krankenhaus, hat die PEG gekriegt, kommt eventuell morgen, übermorgen zu euch. Dann kann auch schon mal der Externe schon mal im Krankenhaus sich Informationen holen dazu zu dem Bewohner. Keine Ahnung, welche Größe hat die PEG? Ist es wirklich eine PEG? Ist es vielleicht auch eine PEJ? Ne? Also liegt sie vielleicht nicht im Magen, sondern liegt sie im Dünndarm? Dass man eben dann schon mal guckt, okay, dementsprechend muss ich dann eben diese Versorgung vorbereiten. Und dann wird dann zum Entlassdatum werden diese Sachen euch zur Verfügung gestellt. Häufig ist es dann ja auch so, dass eben nicht viele PEGs in der Einrichtung sind. Also muss man eventuell nochmal eine kleine Schulung machen für die Mitarbeiter auf Station. Wie funktioniert die Pumpe? Manchmal muss man auf die Basics wieder eingehen. Wie oft muss ich ein System wechseln? Wie oft muss ich die Spritze wechseln? Dies, das, drumherum. Und dann wird sich mit dem Hausarzt in Verbindung gesetzt und gesagt, so und so würde ich jetzt die Therapie vorschlagen, das und das an Kilokalorien, das und das an Wasser. Und dann bekommt der Lieferant, der zuständig ist, eben die Rezepte vom Hausarzt. Und dann wird regelmäßig eben danach geguckt, wie ist der Verlauf, wie ist der Gewichtsverlauf, verträgt er das alles so, wie wir das uns gedacht haben. Und dann läuft das meistens.
Basics hast du angesprochen. Wie oft muss ich eine Spritze wechseln? Wie oft muss ich ein System wechseln? Wie oft muss ich ein Wasserbeutel wechseln? Ich meine, da streiten sich ja immer die Geister. Ich meine, es gibt ja einige Leute, die sind dann sehr speziell, die nehmen das System nach jedem einmaligen Benutzen, nach Nahrung und Wasser und allem drum und dran und hängen jedes Mal was Neues dran. Ist ja ein bisschen verkehrt.
Ja, das ist richtig. Also das System wird alle 24 Stunden gewechselt.
Ja.
Also System, gut, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, diejenigen, die uns hier hören, die werden so ein bisschen von der Materie auch wissen. Also System ist dieser Schlauch, der an der Nahrung.
Überlaufsystem.
Ja, der an der Nahrung dranhängt, der dann zur Pumpe läuft oder eben direkt zum Patienten. Es ist eine Pumpenversorgung, es ist eine Schwerkraftversorgung. Dann gibt es eben diese Wasserbeutel, die häufig dann eben mitgeliefert werden. Das Schöne ist, es gibt jetzt auch Nahrungsbehälter,
okay,
die auch gleichzeitig als Wasserbehälter benutzt werden dürfen. Oh. Da gibt es auch Vorgaben seitens der Hersteller. Also ich kann, wenn die Nahrung durchgelaufen ist, darf ich in diesen Behälter auch gleichzeitig dann eben das Wasser reingeben und damit das Wasser verabreichen. Also ich muss nicht noch extra irgendeinen Wasserbeutel haben, dann darauf achten, dass gegebenenfalls der Wasserbeutel dann alle 2 Tage, alle 3 Tage, das ist immer auch herstellerabhängig, wann sollen die gewechselt werden, da muss man immer so ein bisschen drauf gucken, was ist auf der Verpackung drauf, was steht da drauf, wann muss ich das wechseln. Also man kann nicht immer pauschal sagen, der Wasserbeutel darf so und so lange dranbleiben. Und was man ja in der Vergangenheit häufig mal gesehen hat, dass Pflegekräfte dann ganz intelligent waren und haben dann jegliche Medikamente in einem Wasserbeutel getan. Ja, du guckst mit großen Augen.
Ja, okay. Also ich habe das noch nicht gesehen.
Ja, also das, ja. Dann,
okay.
Also ne, wurde alles gemörsert und dann alles eben in den Wasserbeutel rein und gut.
Mach mal weiter.
Ja.
Dann wurde noch geschüttet am besten der Wasserbeutel, damit
wie so ein Cocktail. Also das Problem ist einfach, es setzt sich alles eben ab in den Wasserbeutel und der Patient kriegt es ja eben dann nicht in dem Sinne, wie er es braucht. Ja,
richtig.
Das ist das Problem. Zu den Spritzen, wenn wir es ganz genau nehmen, zu jedem Medikament eine Spritze. Und nach jedem Medikament muss gespült werden. So, dann haben wir manchmal aber auch Patienten, die kriegen, was weiß ich, 8 Tabletten am Tag.
Ja.
Dann wären das 8 Spritzen.
Ja. Übernimmt das die Krankenkasse? Ja, ne?
Ja.
Muss also, sie ja eigentlich.
Ja. Der Versorger, der euch beliefert, kriegt meistens eine Pauschale.
Mhm.
Für einen Monat.
Mhm.
Und damit muss derjenige zurechtkommen. Was er alles eben in die Pauschale hineinpackt und damit eben dann auch noch ein gutes Ergebnis am Ende fährt, das ist dann eben seine Sache. Ne?
Ja.
Also, da muss man eben einfach mal gucken. Häufig sind es auch einfach Mischkalkulationen. Wenn man viele Versorgungen hat, gut, bei einem mache ich vielleicht nicht so viel Gewinn, beim anderen mache ich da vielleicht ein bisschen mehr Gewinn.
Mhm.
Und dann passt es am Ende des Monats wieder.
Ja.
Es kommt auch darauf an, welche Sondenkost ist es. Ne? Also was am bekanntesten ist, ist wahrscheinlich Frisobin von Fresenius eben oder von Nestle, was es eben auf dem Markt gibt. Gibt aber auch Hip-Sondenkost.
Ja, die ist ja gleich mal tolle, ein bisschen teurer.
Genau, die ist dann eben ein bisschen teurer. Und wir haben ja auch häufig eben Kleinkinder in der Versorgung. Und das muss man auch sagen, in der Versorgung von Kleinkindern, die Eltern wissen haargenau, wie alles abläuft. Das sind die besten Pflegekräfte, die man hat. Die wissen alles. Die können jedem Schulen im Bereich der PEG-Versorgung, oder bei Kindern heißt es manchmal auch, sind es Button.
Ja.
Das ist gar nicht die PEG dann. Die wissen ganz genau, wie alles läuft.
Okay.
Und ja, da muss es dann eben auch manchmal hip sein.
Ja.
Aber dann ist das eben so.
Ja. Ja, jetzt bin ich gerade kurz mal irritiert und raus. Mit dem Wasserbeuteln finde ich sehr interessant. Du könntest ja nochmal den Unterschied zwischen PEG erklären und PEJ. Mhm. Weil ich glaube, haben wir ja eben gerade schon festgestellt, ne, das eine liegt im Magen, das andere liegt im Darm.
Genau.
Was so der Unterschied dabei ist. Warum macht man diese zwei unterschiedlichen?
Nee, das hat ja mit den Diagnosen zu tun. Also funktioniert der Magen noch dementsprechend, dann kann die Magensonde eben direkt in den Magen gelegt werden. Funktionieren gewisse Schließmuskel einfach nicht mehr. Dann wird gesagt, okay, wir schieben die Sonde schon vor in den Dünndarm. Da muss man eben gucken, dass man dementsprechend andere Nahrungen wählt. Ja, das heißt dann, früher hieß es immer, ja, die vorverdauten Nahrungen.
Hm.
Also die dann schon dementsprechend eine Vorstufe haben, von der Zusammensetzung her, die dann besser resorbiert werden können, einfach im Dünndarm. Und wichtig dann eben auch, wenn die Magensonde im Dünndarm liegt, sollte man schon die Versorgung über eine Pumpenversorgung wählen und nicht über Schwerkraft. Über Schwerkraft ist dann häufig der Fall, das läuft dann einfach zu schnell durch und kann dann nicht mehr dementsprechend resorbiert werden.
Ja.
Ja, und wichtig vielleicht auch nochmal für die Pflegekräfte, die uns einfach auch zuhören jetzt hier, man hat häufig den Fall bei Patienten mit PEG, es kommt zu Durchfällen. Ja, kommt vor, aber dann häufig die ersten Fragen sollten sein, was für Medikamente kriegt gerade der Patient? Ja, also ist es vielleicht auch gerade wieder ein Antibiotikum, was gegeben wird? Liegt es vielleicht daran gerade? Welche Flussgeschwindigkeit liegt denn vor? Ne, wird die Sondenkost eventuell zu schnell gegeben? Wie wird die Sondenkost gelagert? Wird die Sondenkost eventuell nicht bei Zimmertemperatur gegeben, sondern vielleicht ein bisschen zu kalt? Kann auch immer mal ein Punkt sein. Was wollte ich jetzt noch gerade sagen? Bin ich auch gerade ein bisschen aus dem Thema
ausgetreten.
Ja.
Wir waren beim Durchfall.
Ach, wir waren beim Durchfall, ja. nicht so ein schönes Thema. Nein. Und wann wurde die Sonde denn überhaupt gelegt? Also wenn die Sonde wirklich erst auch frisch gelegt wurde, dann braucht einfach der gesamte Organismus ein wenig Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Das ist ja auch genauso, wenn auf einmal eine Trinknahrung gegeben wird. Ja, dann kriegt der Patient jetzt Trinknahrung und dann wird ihm einfach die Flasche dahingestellt und naja, trink mal. Ja, wenn ich so eine ganze Flasche auf einmal trinke, ja, herzlichen Glückwunsch, wenn ich das vorher noch nie getrunken habe, ist so ein bisschen vergleichbar, wenn man das erste Mal so einen Eiweißshake trinkt. Und auf einmal kriegt man auch so Magenbrummeln, weil wir haben das vorher noch nie getrunken und auf einmal kommt da was ganz anderes, wo unser Magen-Darm-Trakt gar nicht mit umgehen kann. Ja. Genauso geht es dann aber auch unseren Bewohnern. Bitte fangt langsam mit einer Trinknahrung an. ist ein kleines Schnapsglas. Ein kleines Schnapsglas nach der, das ist auch nochmal wichtig, nach der eigentlichen Mahlzeit. Wenn jemand eine Trinknahrung kriegt, bitte immer erstes Frühstück probieren zu essen, das, was da noch eben noch liegt, und im Nachgang dann sagen, okay, Sie sind fertig, hier haben Sie noch einen kleinen Schnaps und das kann ich doch über den Tag verteilen, so eine Flasche 200 Milliliter über den Tag verteilen und gut, das sind Zusätze, die der Bewohner kriegt.
Ich weiß noch, damals wurde das nicht mit dieser hochkalorischen Trinknahrung gemacht, damals wurde Sahne genommen.
Ja.
Ne, also da hat man Sahne ja, da hat man Kakao genommen zum Beispiel und hat dann die Sahne da reingekippt und das damit angedickt. Das war richtig. Da gehst du auf jeden Fall auf den Pott. Also das war richtig eklig.
Ne? Also das ja, kann man machen. Es gibt ganz viele Einrichtungen, die hochkreativ sind. Die sagen, wir stellen unsere eigenen hochkalorischen Drinks her. Ja, aber häufig ist eben dann der Geschmacksträger, ist dann eben dann doch Sahne, Fett. Ja, und das schießt dann meistens nach hinten raus. Ne? Das ist dann leider so. Und dann habe ich eher das Gegenteil, den gegenteiligen Effekt von dem, was ich eigentlich haben möchte. Ne? Weil dann doch wieder zu viel einfach hinten an Flüssigkeit ausgeschwemmt wird und eben die Nährstoffe nicht wirklich dementsprechend reserviert werden, weil es einfach zu schnell durchläuft.
Ja. Das, ja. Andere Frage zur PEG-Nahrung. Kann man die auch so essen?
Du könntest die, theoretisch kannst du die essen.
Ist das, macht das irgendwas? Also ist das, sagt man ja, okay, man kann die so essen und man nimmt die Nährwerte daraus ja auf, oder?
Ja, du kannst es ja mal probieren.
Du wirst lachen, also ich war mal in einem Pflegeheim und da hat die Pflegekraft noch PEG-Nahrung übrig gehabt und hat das dann unters Essen gemischt. Ja. Bei denen, die es halt gebraucht haben, so. Und okay. Ja, ich fand es jetzt nicht so prickelnd.
Ob es dann wirklich schmeckt, ist eine andere Sache.
Ja.
Also es wird dir ja nicht schaden. Also nur weil du es jetzt dann ja die Sondenkost durch den Mund aufnimmst.
Ja.
Es kommt ja trotzdem da an, wo
kommt
es
kommt trotzdem da an, ja. So,
aber es wird dir nicht schmecken.
Ja. Also es schmeckt sehr widerlich. Also ich habe es probiert, weil ich finde, genau. Man sollte ja trotzdem mal einfach mal alles probieren, was man so als Pflegekraft auch seinen Bewohnern zumutet. Und es schmeckt richtig bärstig. Also da brauchst du schon ganz genug Gewürze.
Ja. Und das. Also früher, vor 10, 15 Jahren gab es von Fresenius sogar noch eine Sonnenkost, auch mit Geschmack.
Ja.
Es war eine Sonnenkost mit Geschmack.
Okay.
Ich glaube, waren das Schoko und Toffee oder irgendwas gab es da. Da war das manchmal noch so, dass dann auch die getrunken wurde.
Ah, okay.
Aber jetzt ist es so, ja gut, die von Hip, die könnte man auch trinken, aber das ist auch nicht,
würde ich nicht machen. Auch nicht so entsprechend, nein, okay. Ja, jetzt kommen wir mal zu was anderem, weil Jule ist jetzt dran. Und wir haben ja noch eine Ernährungsform letztendlich. Und die wird ein bisschen komplizierter, glaube ich.
Nee, für mich nicht. Wir hatten das ja schon angeschnitten. Es gibt ja noch die parenterale Ernährung. Erklär mal kurz, wie funktioniert das? Und auf was muss man besonders achten dabei?
Also, ja, muss ich jetzt wirklich sagen, parenteral bin ich nicht der wirkliche Experte.
Heißt das, jetzt muss ich das alles erklären?
Liebend gerne.
Nee, du bist doch hier der Fachmann.
Naja,
nun fang mal an, ich unterstütze dich.
Naja, was heißt Fachmann? Ne? Also es ist eben dann, wir haben eine Portanlage, die eben unter der Haut liegt. Wir haben gegebenenfalls aber auch manche Katheter, die eben liegen, worüber ernährt wird. Das muss man dann eben mit dem Krankenhaus eben absprechen. Und im Krankenhaus wird dann auch schon gesagt, das und das benötigen wir an dementsprechend der Nahrung. Und in der Zusammensetzung der Nahrung, da kümmert sich eine Apotheke drum. Das ist dann eben so. Also das war bei meinem alten Arbeitgeber auch so. Natürlich sind dann die Außendienste haben dann die Erfahrungen, wie was zusammengesetzt wird. Und dann wird das dann dementsprechend hergestellt, diese Nahrung.
Also bei uns ist das anders. Also wir haben ja so 3 Kammerbeutel, die man dann so knacken muss. Da brauchst du richtig Eier, wirklich. Mhm. Und wenn dann die Kammern alle auf sind, dann müssen wir diese Nahrung halt, dann müssen wir zuspritzen, Spurenelemente und diese Vitamine kommen damit rein. Mhm. Und dann wird das halt auch über eine Pumpe verabreicht. Mhm. Genau. Da muss man halt, wichtig halt dabei, steriles Arbeiten.
Ganz genau.
Ganz genau, das ist halt mega wichtig. Halt auch, wenn man dann halt die Spurenelemente und die Vitamine aufzieht und so. Und dann muss man gucken, dass man halt den richtigen Frickel nimmt, wo man das dann reinspritzt, weil es gibt einen Ausgang an dem Beutel und einen Reinspritzport und einen, wo dann das Überleitsystem drankommt. Da muss man drauf achten. Und wichtig ist halt steril.
Genau, genau. Also es gibt viele Einrichtungen, die diese Versorgungen in ihren Häusern ablehnen, weil es einfach zu umständlich ist, das Gefahrenpotenzial zu hoch ist. Und viele Einrichtungen sagen, wir haben einfach das Fachpersonal nicht dafür vor Ort, um das dementsprechend zu versorgen.
Also ich hätte es auch abgelehnt, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Aber dadurch, dass ich da Leute hatte auf der Station, die wirklich gesagt haben, okay, wir machen das und wir kümmern uns und wir hacken halt einen Plan aus, ne? Wie wir das am besten verabreichen können, so dass auch immer gewährleistet ist, dass einer von uns da ist, habe ich gesagt, ist okay, dann machen wir das, weil ich kenne es selber auch nicht. Für mich ist das auch extremes Neuland.
Soll ich dich da mal einarbeiten?
Du kannst es ja. Ich habe ja dich dafür.
Nee, aber das muss man wissen.
Ja, ich habe dich dafür. Ne? Also für mich, wie gesagt, für mich ist das auch absolutes Neuland. Ja, ich habe es mal gesehen in meiner Ausbildungszeit.
Genau.
Ja. Aber mehr hatte ich damit jetzt auch nicht so zu tun. Ne? Also für mich erklärt sich ja der Sinn ja noch nicht mal, warum muss ich da Vitamine zuführen, wenn ich bei der PEG letztendlich die Ernährung dranhänge, sind die Vitamine ja schon drinne und werden halt eventuell medikamentös halt in Tabletten oder Tropfenform zugegeben. Ja, warum kann ich das da nicht auch zugeben, ne? Also medikamentös, ne? Also das ist für mich schon alleine schon das, was halt so eine Frage ist. Oder kannst du die beantworten, Jule?
Nee.
Okay.
Aber es ist, wie es ist. So, dann machst du dir doch nicht so viel Gedanken. Außerdem ist es doch mal spannend. Dann kannst du mal wirklich den Kopf einschalten, dann musst du immer die Kanülen wechseln und so. Da ist schon ein bisschen, musst du wirklich mal ein bisschen überlegen beim Arbeiten.
Dann bleibe ich lieber bei Wunden.
Bei was?
Bei Wunden.
Aber auch da musst du auch nachdenken.
Ja, aber das ist ein schönes Nachdenken. Also das, wie gesagt, das liegt mir ein bisschen mehr. Mhm. Also, wie gesagt, Ernährung, für mich ist auch immer so wichtig. Ich
hatte aber noch was zu sagen.
Ach so, Entschuldigung.
Also nochmal für euch da draußen, also falls ihr auch eine parenterale Versorgung habt oder so, wichtig ist immer, regelmäßig die Temperatur zu kontrollieren bei den Patienten oder Bewohnern, weil wenn die Temperatur entwickeln, kann sein, dass da halt eine Entzündung vorliegt und das wäre schlecht, weil dann nicht gut.
Ja, ihr hört das, ne? Das ist die Expertin jetzt hier.
Ja, ich glaube, wir machen da mal rüber so ein Video und dann stellen wir das mal live, wie das so angemixt wird und gemacht wird. Ja. Ich glaube, das machen wir mal, so ein Erklärvideo.
Ja, das wär's doch.
Ja, ne? Das wäre doch mal was Gutes. Ja. Nee, aber wie gesagt, also so Wunden ist eher so meins, Ernährung, PEG, ja, gehe ich voll mit konform. Ich finde aber auch, viele haben auch immer so Angst vor der Pumpe letztendlich. Wenn die immer so hören, ne, ja, da kommt einer mit PEG und Pumpe und ja, wie funktioniert das Ganze? Und eigentlich ist es ja ganz simpel, ne? Es gibt die nur einen Pumpe. An- und Ausknopf.
Ja, also natürlich gibt es an den Pumpen, es gibt jetzt neuere Modelle und es gibt schon ein paar mehr Knöpfe, als es früher einfach war. Und schon viele Spielereien. Aber du musst du die Flussrate einstellen und dann an und dann gib ihm. Ne? Und dann entlüftest du das System und dann läuft das von alleine.
Ja.
Also eigentlich ist es wirklich kein Hexenwerk, die Versorgung über eine Pumpe. Ganz, ganz einfach und erleichtert die Arbeit. Also bei Schwerkraft ist es immer, ja, dann bleibt das System stehen. Die Nahrung läuft dann nicht. Dann muss ich am Klemmrädchen wieder irgendwas hin und her drehen und ich würde immer eine Pumpenversorgung nehmen.
Aber mal so was anderes ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch PC-gestützte Dokumentation. Mhm. Wäre das nicht mal eigentlich so ein Tipp an so einen Hersteller oder so, dass der so eine Pumpe erfindet, die man mit dem PC oder mit dem Programm dann koppeln kann, damit man es gleich automatisch immer im System drin hat? Wäre das nicht sinnig oder?
Dass du siehst, was gegeben wurde?
Dass oder? Du siehst, was gegeben wurde, wie lange es gelaufen wurde und wie viel Kilokalorien oder zugeführt worden zum Patienten?
Das sind Spielereien, die man, ja, warum nicht?
Also
gibt bestimmt irgendwelche Schnittstellen, dass man das irgendwie hinkriegen könnte.
Also man muss es ja immer nachweisen, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Patienten hast mit einer PEG oder so, ja, musst du ja nachweisen, wie viel Kilokalorien kriegt der Patient über die Sondenkost und wie viel Flüssigkeit hat er letztendlich schon. Das musst du ja letztendlich alles dokumentieren. Mhm. Und da fragt ja dann der MDK oder die Heimaufsicht auch nach. Ne, und bei uns siehst du das immer in so einem gelben Ausrufezeichen. Er hat noch keine Kilokalorien zugenommen. Das siehst du dann immer früh morgens. Mhm. Und dann, wenn die erste Sondenkost angehängt wurde, dann gehen die Pflegekräfte hin, tippeln das ein, mhm, oder haken es halt ab. Mhm. Und dann wurde halt auch schon mal was gegeben. Ne? Mhm. Wenn sowas automatisiert wäre, wäre es ja schon wieder eine Arbeitserleichterung. Ne?
Ja, also was du nachweisen kannst in den neueren Pumpen, die haben so ein Gedächtnisprotokoll. Also, mhm, du kannst dann schon nachschauen, was ist denn hier schon wirklich durchgelaufen. Aber irgendwann haben diese Pumpen auch, dieser Speicher ist dann einfach erreicht und dann muss ich den wieder auf Null setzen.
Ja.
Das ist häufig dann immer so ein Punkt, wo dann die Pflegekräfte auch anrufen, die Pumpe piept. Ja, okay, dann musst du so ein bisschen nachhaken und dann nachfragen und dann meistens ist dieses Gesamtvolumen dann auf einmal erreicht,
hm,
und dann fängt die Pumpe an zu piepen.
Also, ja,
man muss einfach nur das Gesamtvolumen wieder auf Null setzen und dann startet wieder alles von vorne. Das, ja.
Ja.
Also, ich glaube, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Zukunftsmelodie. Kann alles kommen.
Ja, also ich würde es, also ist wieder wahrscheinlich schwer, dann wieder so darauf sich einzulassen, das anzunehmen und, ne? Aber ich glaube, das ist ja dann, wie gesagt, auch schon eine Arbeitserleichterung. Ne?
Mhm.
Noch was anderes,
mhm,
was ich auch immer ganz wichtig finde, oder das kann ich, gebe ich jetzt einfach mal euch so da draußen mit, hattest du ja auch schon angesprochen, dass der Homecarer einfach informiert wird, frühzeitig, finde ich sehr, sehr wichtig, weil wenn der Bewohner erstmal im Haus ist und es ist später Nachmittag, weil manchmal ist die Entlassung ja für morgens angesetzt und dann kommen die erst gegen späten Nachmittag und man steht da und man hat nichts. Finde ich grauenvoll und finde ich jedes Mal immer wieder, ja, schwierig, dann noch auf die Schnelle was zu organisieren und, mhm, was ranzuholen. Deswegen, was du schon gesagt hast, und das möchte ich wirklich allen mitgeben, wenn man weiß, dass wer mit einer PEG kommt, frühzeitig einfach Bescheid sagen, ist leichter für den Homecarer und ja, ist auch leichter, dann die Zusammenarbeit vernünftig zu machen.
Genau. Im besten Fall habt ihr vielleicht sogar schon einen Patienten mit einer PEG in der Einrichtung,
ja,
wo man sich auch mal bedienen kann, vielleicht einfach ein Schwerkraftsystem nehmen kann und ihm irgendwas geben kann. Also wenn die Sonne noch nicht so lange liegt und er in der Phase ist, wo alles aufgebaut wird, da passiert jetzt auch nichts, wenn er dann wirklich dann, wenn er späten Nachmittag kommt und dann vielleicht dann über die Nacht dann eben nichts kriegt, sondern am nächsten Morgen dann. Ja, also, da wird jetzt auch nichts passieren. Das ist dann immer auch so ein bisschen Abwägungssache einfach der Pflegefachkräfte vor Ort.
Hm. Also. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem einfacher, vor allem, wie gesagt, Fall, wenn du sagst, okay, ne, wir fahren dann schon mal ins Krankenhaus, machen uns schon mal ein Bild darüber, über den Patienten, kriegen dann da vielleicht auch schon mal Input, was er vorher gekriegt hat, was für ein Gewicht er hat und er kommt dann, keine Ahnung, 2 Tage später aus dem Krankenhaus, mhm, wieder. Und dann ist es ja meist so, dass wir dann sogar schon einen Plan haben oder einen, mhm, Ernährungsplan haben, der dann vorliegt, was wir erstmal verabreichen können. Was dann alles Weitere ist, das bespricht man ja dann hier vor Ort mit dem Homecarer.
Ne? Genau.
Nochmal wiegen, ne? Nochmal einen anderen Ernährungsplan aufstellen, wie viel Kilokalorien. Da sind wir ja auch wirklich froh als Pflegekräfte, dass wir den Homecarer einfach haben, der das dann wirklich an sich nimmt und das dann errechnet und uns da schon einen Plan vorher mit an die Hand gibt. Ne?
Genau.
Also wenn ich mir überlege, dass wir das selber noch ausrechnen müssen und ne, wie viel Sondenkost muss ich jetzt geben und ein Pipapo, ja, dann bist du ja teilweise, wenn du dann mal einen hast, einen ganzen halben Vormittag damit beschäftigt.
Ja, nee, würde ich jetzt gar nicht sagen. Das ist,
nee?
Also, das ist kein Hexenwerk. Okay. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Das kriegt auch eine normale Pflegefachkraft auch hin. Wirklich.
Ja?
Ja.
Auch unter weniger als einem Vormittag?
Ja.
Okay.
Definitiv.
Florian nicht.
Ich nicht.
Doch. Bin ich von überzeugt.
Das ist so bestimmt hier so einen mathematischen Kram und ich hasse es sowieso, Kilokalorien und Eis und Pipapo, aber gut, das ist auch nicht. Ernährung war schon in meiner Schulzeit nicht so der Hit.
Formeln sind da und meistens brauchst du nur irgendwas in die Formel eingeben und dann einfach dementsprechend ausrechnen und schon hast du das Ergebnis.
Ja,
das
aber ich war mal derjenige, der gesagt hat, ich kann auch zum McDonald's gehen. Da habe ich genug Kilokalorien zu mir genommen.
Da sage ich jetzt nichts zu.
Also das war, das wäre einfacher. Ja, nee, aber Jule, hast du noch was?
Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts mehr.
Also so ein paar Sachen
habe ich. Philipp hat noch ganz viel.
Ja, was heißt ganz viel? Wenn wir uns einfach nochmal den Bereich der Trink- und Zusatznahrungen so ein bisschen betrachten. Also wo ich angefangen habe, im Homecare-Bereich zu arbeiten, da war es so, ja, es gab Fresobin, Schoko, Vanille, Erdbeer. Diese Milchshake-Varianten und war nicht wirklich lecker. Und wenn wir das heute so ein bisschen betrachten, was es alles auf dem Markt wirklich gibt.
Cappuccino.
Wir haben weiterhin natürlich diese Art Milchshake-Varianten, aber auch nicht alle Bewohner mögen das wirklich, diese Milchshake-Varianten, sondern wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen auf eine Saft-Variante.
Das stimmt.
Also eine ganz tolle Entwicklung auch im Bereich der Industrie. Also jemand, der nicht wirklich diesen Milchshake-Charakter mag, okay, der kriegt vielleicht eine Saft-Variante. Oder es gibt Suppen, es gibt Puddings, so Art Joghurts. Also eigentlich ist für alle etwas mit dabei, wo man ihm was geben kann. Oder eben komplett neutrale Pulver, die aber auch voll bilanziert sind, also die der Doktor ausstellen könnte auf ein Rezept, was ich in alle Speisen mit reinrühren könnte, um dann eben dementsprechend die Speisen anzureichern. Na, wir haben ja drüber gesprochen, dass das Volumen des Magens wird kleiner, also dementsprechend kann ich nicht mehr diese Mengen zu mir nehmen, um auf den Wert zu kommen, den ich benötige am Tag. Also muss ich dann ja eventuell diese kleineren Portionen, die ich zu mir nehme, anreichern. Und damit kann ich dann mit so einem Pulver arbeiten. Perfekt.
Ja. Also. Aber wo du gerade so Saft ansprichst, gehört habe ich es auch schon, aber es wird echt ganz wenig irgendwie benutzt auch, ne? Also jetzt hier auch so bei uns im Haus, ja, mit diesen Puddings, ne, das haben wir auch, da haben wir auch eine Bewohnerin, die das wegmümmelt ohne Ende, da kannst du auch drei davon hinstellen, die haut die auch alle drei weg.
Solange sie es verträgt, ist ja alles gut, ne? Also theoretisch kannst du dich ausschließlich von so einer Trinknahrung den ganzen Tag ernähren.
Ja.
Das geht.
Ja, aber so diese Saftvariante, das selbst das haben wir zum Beispiel auch nicht, obwohl, wie gesagt, gehört habe ich schon mal, aber wird halt echt wenig angewandt, aber wir müssen uns das, glaube ich, auch mal alle auf die Fahne schreiben. Weil man kennt in den meisten Fällen, kennt man nur wirklich diese, was du schon gesagt hast, diese Milchshakes. Ne? Also das ist ja so das Nonplusultra, das ist ja auch, wenn der Arzt ins Haus kommt und sagt, okay, dann machen wir hochkalorische Kost, setzen wir an, hier, ich schreibe ein Rezept und dann kriegst du meist diese Milchshakes. Ne? Und dann probierst du dich halt durch, was schmeckt der Bewohner, aber auf diese Saftvariante. Ja, muss ich mir mal merken.
Ja, oder es gibt neutrale Varianten von der Trinknahrung. Kann ich da in den Kaffee mit reinmachen, als Kaffeesahne.
Ja.
Mache ich einfach die Trinknahrung mit rein.
Ja.
Ja, reiche es damit an. Oder ich nehme so eine neutrale Trinknahrung und rühre sie unter den Kartoffelbrei mit runter. Verändert nicht den Geschmack, aber ich habe meinen Kartoffelbrei damit angereichert.
Ja.
Ich könnte auch mit einer neutralen Trinknahrung könnte ich auch backen. Nämlich anstatt Sahne eben die neutrale Trinknahrung.
Ja.
Das ist alles möglich. Ne? Also wenn man auch eine Küche hat, die auch sagt, ja, wir backen heute mal, wir machen heute mal, weiß ich, hochkalorische Muffins. Ist möglich. Man muss ein bisschen kreativ sein.
Ja, wird sich wahrscheinlich dann aber wiederum das andere wieder hinterfragt, muss das Haus ja dann selber zahlen, dieses hochkalorische Pulver. So, das kostet natürlich wieder mehr als die Milch von JWD oder ne, die Sahne. Ne?
Na klar.
Ja, ist halt auch wieder dann so. Ne, also da wird ja einem dann schon wieder so der Stein im Weg gelegt. Ne? Also anstatt, dass man dann sagt, okay, keine Ahnung, man macht es anders oder man macht es so verkäuflich, dass du es als Heimbetreiber dir dann auch leisten kannst, ne, sowas zu organisieren. Ne?
Also im Privatkauf ist das schon schon happig.
Ja.
Muss man einfach sagen. Es ist schon wirklich, wirklich teuer.
Ja. Ne? Und da wird dann halt wieder so der Stein, ja, wieder fehlen letztendlich. Ne? Aber wie gesagt, es gibt ja halt, was du auch gesagt hast, ganz viele andere Möglichkeiten. Ne? Oder mit dem neutralen Pulver dann halt einfach den Kartoffelbrei anmischen. Genau. Ne? Also das ist ja machbar. Ne? Also da kann ich ja, wenn der Bewohner diesen Tube hat in seinem Zimmer, dann nehme ich mir meinen Messlöffel und pack das auf den Kartoffelbrei, mische das einmal durch und fertig habe ich meinen hochkalorischen Kartoffelbrei. Ne?
Richtig, ja. Richtig.
Ja. Richtig gut. Gibt es nicht auch hochkalorisches Weingummi? War da nicht auch mal was? Irgendwie schwirrt mir das gerade so im Kopf rum.
Nee, du das schon mal? Nicht, dass ich jetzt
wüsste. Okay. Irgendwie habe ich das mal irgendwie. Echt? Ja, irgendwie habe ich das mal, oder? Ich
glaube, Weingummi generell ist hochkalorisch genug. Also
ja, aber es gibt auch. Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit Eiweiß-Weingummis?
Ja, das, also sowas, ja. Ich meine, das.
Auch Hanf-Weingummi.
Ja. Ja, ja, okay. Ja, dann habe ich das verwechselt. Naja, ist ja auch okay. Gibt ja heutzutage so viel. So viel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Na, der Markt ist groß.
Ja.
Man muss da so ein bisschen einen Überblick haben, was ist wirklich sinnvoll, wann setze ich was ein.
Ja. Was ich auch ganz gut finde, ist ja auch diese, es gibt ja auch, hat ja auch eine Firma gemacht, so dieses passierte Essen hast du ja dann bei Bewohnern, die nicht mehr so gut kauen können oder ne, nicht so gut schlucken können. Und die haben ja so richtige Förmchen, wo du das Steak dann wirklich in dieser passierten Kost dann auch wirklich auf dem Teller so darbilden kannst. Ne? Finde ich richtig gut.
Total gut. Aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, wie ist das umsetzbar in einer Einrichtung? Also ja. vom zeitlichen her. Was muss ich gegebenenfalls noch für Anschaffungen machen in der Küche? Um das dann dementsprechend herzustellen. Ist schwierig mit der Finanzierung.
Ja, das ist halt wieder.
Aber grundsätzlich bin ich da komplett bei dir. Also einmal, was das Essen angeht für unsere Bewohner. Na klar, das Auge ist mit. Also ich kenne es noch von früher. Dann kam der Wagen hoch mit der passierten Kost auf dem Wohnbereich. Dann gab es eine Kelle davon und am besten noch die Soße drüber und einmal verrührt. Und man hatte dann eine braune Masse.
Ja.
Also, ja. Das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall. Aber trotzdem, wenn dann das Steak wieder in der Form ist eines Steaks, aber eben dementsprechend zum Schlucken besser ist, na klar, wird es dann wahrscheinlich eher gegessen als
ja.
der Brei.
Ja, es ist halt wieder Zeit. Erster Punkt ist Zeit. Zweiter genau. Punkt finanziell. Ne?
Genau.
Aber ich fand es halt ganz cool. Hatte ich mal auf einer Messe gesehen. Fand ich halt ganz cool.
Und auch nochmal wichtig, was die Finanzierung angeht. Also häufig, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, was so den Bereich Trinknahrung auch angeht, mit den Hausärzten zusammen. Hausärzte sind da immer eher so ein bisschen bedeckt, was die Trinknahrung angeht zum Rezeptieren. Wir müssen dazu sagen, die Trinknahrung geht immer noch auf das Budget des Hausarztes. Und häufig sagen dann die Hausärzte auch, naja, gut, der Punkt Ernährung und Finanzierung der Ernährung ist ja Seiten Einrichtung. Also ja. die Einrichtung ist dafür zuständig, sich darum zu kümmern. Ja. Ne? Also die haben da ein gewisses Budget pro Bewohner und damit müssen sie dann eben klarkommen. Und warum muss ich jetzt als Hausarzt mit meinem Budget noch dafür sorgen, dass der Bewohner mit ernährt wird? Ja, auf der einen Seite verstehe ich es, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ihr macht das ja nicht einfach aus Spaß und sagt, nee, wir haben jetzt hier aber ja, der nimmt nichts zu sich und wir brauchen jetzt Trinknahrung. Nein, wir machen das ja erst, weil wir nach Expertenstandard gehandelt haben, wir haben gewisse Maßnahmen getroffen, die Maßnahmen haben nichts gebracht und jetzt haben wir es wieder evaluiert und wir brauchen dann aber jetzt für den Bewohner eben eine Trinknahrung. Das muss man dann eben dementsprechend, das ist wieder so ein Kommunikationsding, ich muss einfach kommunizieren, sprechen, warum möchte ich etwas haben.
Ja, naja, manchmal reicht das ja auch nicht. Ne? Also wir machen ja zum Beispiel unsere Milchsuppen oder so, die machen wir ja schon für manche Bewohner hochkalorisch selber aus der Küche. Ne? Also da haben wir ja auch schon so ein Pulver, ne, womit wir dann halt arbeiten. Aber manchmal reicht das ja auch gar nicht aus.
Genau.
Ne? Also wie gesagt, wir haben eine Bewohnerin, die isst halt diese Joghurts auch. Ne? Und da hat der Hausarzt das auch zweimal am Tag angesetzt, morgens und abends dann halt. Ne? Und das kriegt sie noch zusätzlich, damit sie überhaupt wirklich nicht weiter abbaut, weil sonst würde sie weiter abbauen.
Genau, aber da ist es auch so, ihr könntet das genau nach oder wiederlegen. So und so ist der Gewichtsverlauf. und das hat sie zu sich genommen.
Genau.
Und wahrscheinlich ist es jetzt dann so, okay, jetzt ist der Gewichtsverlauf konstant.
Ja.
Und wenn ihr das dann alles dem Hausarzt vorlegt, dann passt das ja auch wieder alles.
Ja.
Ne? Und
ja, aber wie gesagt, was du schon gesagt hast, ne, Kommunikation ist halt das A und O, wenn man den Hausarzt das auch vernünftig erklärt und vernünftig wiedergibt. In den meisten Fällen lassen sie sich drauf ein. Wenn sie sich halt nicht drauf einlassen, dann bleibt ja halt nichts anderes übrig, als sowas zu dokumentieren als Pflegekraft und ja, halt mit den Mitteln weiterarbeiten, mit denen du eh schon arbeitest letztendlich. Und das machen ja viele Häuser, dass sie schon so dieses neutrale, hochkalorische Pulver haben, was sie dann auch benutzen. Ja, und wenn das dann halt nicht ausreicht und der Hausarzt sagt, okay, nee, es gibt nichts von Frisobin oder wie sie alle heißen, zusätzlich, ja, dann bleibt nur dokumentieren, mit den Angehörigen nochmal sprechen.
Genau, wollte ich gerade sagen, also mit den Angehörigen immer nochmal sprechen. Da ist es ja auch mal so, die sind ja sehr bedacht, dass es Mama, Papa gut geht.
Ja.
Und es wird ja auch immer ganz viel mitgebracht. Und vielleicht dann eben nicht das fünfte Duschgel, was dann immer noch mal mitgebracht wird, geschenkt wird oder sonstiges, sondern zu sagen, ja, wir brauchen vielleicht mal irgendwas im Bereich der Ernährung. Das und das können wir Ihnen vorschlagen, das und das privat kaufen. Ja.
Ja, vor allem ist es ja meist so, wenn du es über das Internet bestellst, kriegst du ja nochmal andere Hersteller, was wir ja vorhin schon hatten, und vielleicht auch sogar nochmal billiger. Ne? Mhm. Es muss ja nicht immer dieses teure Nestle Fresenius.
Ja, also der Punkt Kosten, das ist, also Apotheke ist natürlich
richtig teuer.
Teuer.
Ja.
Was den Bereich der Zusatznahrung angeht. Und so, und dann sagt man, okay, dann gucke ich mir mal die Preise bei einem Homecare an. Natürlich besser als in der Apotheke.
Ja.
Und wenn ich das dann natürlich vergleiche mit dem Internet, ist das Internet natürlich noch mal günstiger. Warum ist das Internet günstiger? Ja klar, ich bestelle es da einfach nur, habe aber nicht diese beratende Funktion eines Außendienstlers vor Ort, den ich darauf ansprechen kann. Und da muss man dann eben einfach auch sagen, okay, wir haben jetzt hier das und das besorgt, jetzt haben wir da eine Frage zu. Da kann man dann aber auch dann den Homekehrer, den externen, verstehen und sagen, ja gut, aber ihr habt das doch aus dem Internet bestellt, aber ihr wollt jetzt meine Expertise eben dazu haben. Und deswegen ist einfach dieser Preisunterschied vom Internet zu einem Homekehrer eben nochmal da.
Ja.
Das muss man einfach, ja, das ist eben dieser Service, der eben mit dranhängt bei einem Homekehrer.
Ja. Naja, in den meisten Fällen ist es ja auch wirklich so, dass die Angehörigen das dann bestellen.
Ja, ja, genau.
Und dann kommen die zu uns Fachkräften und sagen, ja, ich habe das jetzt bestellt, aber...
Genau.
Ja, was aber? Ich kann jetzt auch nur ins Internet gucken und das Gleiche Ihnen vorlesen, was Sie sich durchgelesen haben, weil was soll ich dazu sagen? Also das ist jetzt nicht mein Stammgebiet hier.
Genau.
Ne?
Also das heißt, dass auch Angehörige privat sich an euch wenden können?
Ja, na klar.
Wenn Bedarf ist?
Klar.
Okay.
Ja. Heißt ja Home.
Ja, aber ich habe jetzt immer gleich in großen Mengen gedacht. Ich meine jetzt auch mal so kleinere Mengen. Das geht auch alles.
Ja, na klar. Super. Also die sind ja abgepackt, ich sag mal, von Fresenius, von Nestle. Das sind ja meistens so Viererwürfel. Man kann dann eben auch so einen Viererwürfel bestellen. Man muss ja nicht immer gleich einen Mischkarton bestellen. Na, ich würde es auch vielleicht erstmal ausprobieren. Die Sorte, Milchrichtung, Saftrichtung und was schmeckt denn Mama am besten?
Ja.
Bevor ich jetzt einen Mischkarton hole und dann steht er auf einmal rum und bezahle, keine Ahnung, 80 Euro für so einen Mischkarton, und dann steht er rum. Muss ja nicht sein.
Nee, das stimmt. Ja, also Jule plant schon weiteres. Anscheinend. Sonst würde es sie ja nicht so fragen.
Nein.
Okay. Wir sind gespannt auf die Dinge. Also, ja, von meiner Seite aus her habe ich jetzt Hunger auf McDonald's.
Vielleicht doch lieber einen Salat.
Gibt's auch bei McDonald's?
Ja. Da sage ich jetzt nichts. Also, nee.
Schade.
Also, ja. Hier, du musst mal dafür sorgen, wenn er wirklich mal alt und gebrechlich wird, ne, und er braucht Zusatznahrung, dann muss sie nach Big Rösti schmecken oder so.
Mhm.
Er braucht da so extra Sorten, richtig?
Ja, wäre schon ganz gut.
Es gibt Trinknahrung mit dem Geschmack Butterkeks.
Echt?
Ist der Hammer.
Okay. Die würde ich ja mal probieren.
Bring ich dir beim nächsten Mal mit.
Ja, wunderbar. Perfekt. Probiere ich. Richtig gut. Ja, von meiner Seite aus wär's das. Vielen, vielen Dank, Philipp.
Bitte, bitte.
Dass du heute wieder so lange mit uns ausgeharrt hast.
War das schon wieder so lange?
Ja.
Eine Stunde
schnacken wir hier schon.
Hei. Also, ihr hört, man kann auch aus Ernährung locker eine Stunde machen.
Mhm.
Finde ich sehr gut. Ich fand das Thema auch sehr interessant. Wie gesagt, ich bin da echt wirklich da, was das angeht. Ja, ich weiß, dass wir einmal im Monat wiegen müssen, dass wir auch auf die Gewichte achten müssen, dass der BMI in Ordnung sein muss. Aber was da alles so dranhängt, da bin ich wirklich nicht der Crack drin. Also gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, das ist nicht mein Steckenpferd. Ja,
das muss man aber auch immer, also ich finde, man muss offen dazu stehen. Also das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Also ja. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Also ich bin nicht der Experte für den Bereich parenterale Ernährung. Also da müsste ich mir auch dementsprechend Infos holen von Kollegen und drumherum. Und deswegen kann man auch offen zu stehen. Und,
ja, definitiv. Also wie gesagt, ich habe damit auch keine Scheu und für mich war das sehr informativ heute und ich fand es richtig gut und ja, von meiner Seite aus vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf die nächste spannende Folge mit dir.
Ja. Nur weil du dann Trinknahrung kriegst?
Das auch, Butterkeks.
Oh je. Yeah. Okay, also ich würde sagen, Philipp, vielen Dank, dass du da warst, dass du es mit uns ausgehalten hast. Die Zuhörer sind da draußen bestimmt völlig überwältigt, weil ich endlich mal nicht so viel geredet habe. Aber seht ihr, auch das funktioniert. In diesem Sinne, danke, danke, danke. Und ich sage jetzt nichts mehr. Ich gebe das letzte Wort an dich, Philipp.
Ja, danke. Ich bedanke mich auch für die Zeit mit euch hier. Es war wieder super. Dass es hier eine Stunde war, ist einfach so hingeflogen, das ist ja unglaublich. Ich auf jeden Fall, hat mir am Anfang schon gesagt, ich muss noch mal wahrscheinlich ein drittes Mal wiederkommen, weil ich diesmal Jule noch ein kleines Geschenk mitbringen muss. Ich habe heute Florian nur was mitgebracht. Okay, dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes zum Thema nehmen.
Da fällt uns hundertprozentig was ein.
Da bin ich ganz fest von überzeugt.
In diesem Sinne sage ich See you later, Alligator. Und Philipp sagt Tschüss.
Schreibt uns ehrlich, was ihr denkt, was ihr fühlt und eure Ideen. Denn mit eurem Support werden die Pflegefrister immer weitergehen. Wir danken euch fürs Hören, liken, teilen und abonnieren. Denn Flo und Jule wollen neue Ziele anvisieren. Mit eurer Hilfe öffnen wir jede Tür und jedes Tor.